So, die beiden Eheleute Nakula Pitta und Nakula Mata haben wir das letzte Mal ja schon kennengelernt. Haben wir einiges erfahren über deren persönliche Qualitäten, über die vorbildhafte Beziehung der beiden zueinander und auch ihre enge Beziehung zum Dhamma, ihr tiefes Dhamma-Verständnis. Ich möchte heute das Bild ein bisschen abrunden, indem ich insbesondere eine Belehrung nochmal darlegen, die insbesondere Nakula Pitta zuteil geworden ist und die auch nochmal deutlich macht, dass diese beiden nicht x-beliebige Anhänger des Erwachten waren, sondern schon welche mit Format. Beide sind ja auch als Strom eingetreten, sozusagen in der Tradition verankert. So, die Szenerie kennt ihr ein bisschen noch vom letzten Mal. Die beiden wohnen ja in Sumsumaragiri, das ist der Krokodilsberg, so heißt die Stadt. Und der Buddha ist in einem kleinen Wäldchen, wo er Station gemacht hat. Und Nakula Pitta hat sich jetzt auf den Weg gemacht, um den Buddha zu besuchen und ihn einfach um eine Belehrung zu bitten. Das Ganze übrigens, wer es nachlesen will, das ist die S22.1, heißt Nakula Pitta Sutta. Seitwärts sitzend sprach der Hausvater Nakula Pitta also: Gealtert bin ich, Herr, bejahrt und hochbetagt, in vorgerücktem Alter zu hohen Jahren gelangt. Und siech ist der Körper, beständig krank, nicht immer kann ich den Erhabenen sehen und die Geistesschulung übenden Mönche. Ermahnen möge mich, Herr, der Erhabene, belehren möge mich, Herr, der Erhabene, damit es mir lange Zeit zum Heil und Segen gereicht. Also, der geht dahin und beschreibt zunächst mal seine gegenwärtige Lebenssituation. Er sagt, also lieber Buddha, ich bin alt geworden. Ich bin zu hohen Jahren gekommen. Und was damit ja oft verbunden ist, mein Körper will nicht mehr so richtig. Ich bin dauernd krank, dauernd tut irgendwas weh. Ich kann mich nicht mehr so bewegen, meine Mobilität ist nicht mehr wie früher, ich bin nicht mehr so belastbar. Und ja, Krankheit ist etwas, was sich mit dem Alter immer auch verbindet. Und was die Folge ist, ich kann nicht mehr so oft zu dir kommen oder zu den Mönchen, um mich belehren zu lassen. Und das ist ein schönes Wort im Pali, das heißt Andabhuta. Empfindlich heißt es in der Übersetzung, wörtlich heißt es wie ein Ei geworden. Ja, also wie ein rohes Ei. Ja, nicht drangreifen, sonst geht's kaputt, so ungefähr. Das ist ein schöner, bildhafter Ausdruck für diese Lebenssituation. Und vor diesem Hintergrund bittet Nakula Pitta den Buddha um ein Gespräch, um eine Belehrung. Aber wie ihr der Formulierung entnehmen konntet, nicht etwa, was kann ich in mir machen, dass es besser geht? Ja, was empfiehlst du mir, dass ich aus dieser momentanen Situation rauskomme? Sondern er sagt, gib mir doch einen Hinweis, was ich machen oder lassen soll, dass es mir lange Zeit zu Heil und Segen gereicht. Das sieht man schon, sein geistiges Format, er hat das Ganze im Auge, nicht nur jetzt gerade die aktuellen Jahre, die er zu durchleben hat. Der Buddha antwortet, so ist es, Hausvater, so ist es. Siech, wahrlich ist dieser Körper gebrechlich und empfindlich. Wenn einer einen solchen Körper herumträgt und ihn auch nur für einen Augenblick als krankheitsfrei ausgibt, was soll dies anderes sein als Torheit? Also das ist zunächst mal nur eine Bestätigung. Der Buddha sagt, ja, du hast völlig recht, dein Körper ist zerbrechlich, der ist ja nicht wirklich mehr stabil, mit dem kannst du nicht mehr viel anfangen. Aber er erweitert sofort den Blick, er bleibt nicht nur bei der individuellen Situation, sondern er verallgemeinert die Aussage, indem er sagt, Du Anapapindika, nein, Nakula Pitta, das ist nichts Besonderes. Das ist ein Normalfall. Nur jemand, der blind ist und keine Ahnung hat, würde etwas anderes sagen. Du musst dich damit abfinden, dass das gar nichts Besonderes ist. Und dann erweitert er den Blick nochmal in eine andere Richtung, indem er sagt, ja, und du bist übrigens auch gar nicht der Einzige, dem das so geht. Das ist ja eine Haltung, die der Mensch gern einnimmt, indem er sagt, warum ausgerechnet ich? Es gibt 6 Milliarden, 8 Milliarden Köpfe, mein Kopf tut weh. Und es gibt genauso viele oder doppelt so viele Schultern, ausgerechnet meine tut weh. Ist natürlich völlig Quatsch. Die Frage ist nicht, warum ausgerechnet ich, sondern die Frage ist oder wäre, warum ich denn nicht? Das ist eine allgemeine Gesetzlichkeit, wo Körperlichkeit ist, da ist Mangel, da ist Gebrechlichkeit. Aber es ist eine feine Andeutung noch dabei, ich weiß nicht, ob ihr sie rausgehört habt. Der Erwachte sagt ja, wer einen solchen Körper herumträgt, ja, das zeigt ja schon, der Körper, das bist du ja gar nicht. Das ist etwas, was man auch hat. Aber das ist gar nicht das Entscheidende einer Person, das ist nicht das Wesentliche, sondern das ist eine Zugabe, die Menschen mehr oder weniger normalerweise haben. Also der Körper, das bist du gar nicht. Und damit ist etwas angesprochen, vorhin ist das Stichwort Götterboten mal gefallen. Das passt hier genauso in einer der Lehren der mittleren Sammlung, ich glaube es ist die 129 oder 30, 130, da spricht der Buddha ja von Götterboten, von den 5 Götterboten und Alter und Krankheit sind 2 davon. Dazu kommt dort noch Geburt, auch nicht viel besser, und Tod, auch nicht viel erfreulicher. Und etwas, was im menschlichen Leben auch gelegentlich auftaucht, Strafe für etwas, was man sozusagen begangen hat. Und diese 5 Götterboten, das sind einfach nicht nur Tatsachen, nein, das sind einfach Tatsachen, aber sie könnten auch dazu dienen, dass man mal sein Leben ein bisschen unter die Lupe nimmt und sagt, ja, was hat es denn damit wirklich auf sich? Was sollte ich denn da vielleicht als Konsequenz daraus ziehen? Und das ist ja etwas, was Nakula Pitta da in dem Moment tut. Er sieht seinen Zustand und versucht, die Konsequenz daraus zu ziehen. Und der Buddha gibt ihm jetzt eine Empfehlung. Er sagt nämlich, daher sollst du dich, Hausvater, darin üben. Mag auch der Körper sich sein, der Geist, der soll dir nicht sich sein. Also er gibt eine praktische Empfehlung, die Situation als Ausgangspunkt für eine Praxis, eine spirituelle Praxis für eine Übung zu nehmen. Also nicht jetzt die Situation wahrzunehmen und dann zu resignieren, indem er entweder verzweifelt ist oder ärgerlich ist oder passiv das Ganze hinnimmt oder vielleicht auch verzweifelt ist, in inneren Aufruhr gerät, sondern diese Erfahrung als Ausgangspunkt für einen Veränderungsprozess zu nehmen. Und der wichtigste Punkt dabei ist in dieser Empfehlung, dass der Erwachte empfiehlt, die Aufmerksamkeit eben auf einen anderen Bereich zu lenken. Vom Körper weg auf das, was hier Geist genannt wird. Also nicht den Körper jetzt in erster Linie betrachten, sondern den Geist betrachten. Nun muss man bei Nyanaponika, der das übersetzt hat, immer mit bedenken, wenn er von Geist spricht, steht im Pali dann in der Regel Chitta, also das Herz. Von daher müssten wir immer mehr oder besser sagen, nicht so sehr den physischen Leib im Auge haben, sondern das innere Getriebe im Auge zu haben. Weil das Chitta ja der Motor unserer Existenz ist, nicht der physische Leib, sondern das Chitta. Und es geht darum, dass wir das Chitta sozusagen TÜV-tauglich machen. Und wenn das irgendwie reparaturbedürftig ist, was es ja auch tatsächlich ist, das muss dann entsprechend in die Werkstatt schicken. Und eine Sache ist dabei tröstlich. Der Buddha sagt nicht so, ab morgen müsst ihr ganz anders sein, ab morgen müsst ihr euch umgekrempelt haben, sondern er sagt, du sollst dich üben. Das heißt, du musst nicht morgen ein anderer sein, aber darauf achten, dass du zukünftig ein anderer wirst, dass du in einen Veränderungsprozess hineinkommst, der in diese entsprechende Richtung geht. Und ich habe den Eindruck, dass diese Empfehlung gerade in der heutigen Zeit eine sinnvolle Empfehlung ist, denn wir leben ja in Zeiten, wo die Körperfixierung geradezu extrem ist. Ja, es wird ja heute ein Körperkult getrieben, den es früher in dieser Weise gar nicht gegeben hat. Wenn man guckt, wie viel Zeit, Geld und Mühe aufgewendet wird, um sich hübsch zu machen, um sich fit zu machen, um sich irgendwie auch schön zu kleiden, auch den Körper noch zu umhüllen, dann ist das ja fast schon extrem. Und nicht in gleicher Weise ist mein Eindruck, nicht in gleicher Weise kümmert man sich auch um das, was hier angesprochen ist, um das Geistige und Psychische der eigenen Person. In vielen Kreisen wird schon noch darauf geachtet, dass der Geist seine Ausbildung kriegt. Man wird auf die Schule geschickt, man wird auf Universitäten geschickt, man kriegt eine gute berufliche Ausbildung, aber auch nur wieder zum Zwecke dieser vordergründigen Dinge. Und kaum einer würde doch heute das betreiben, was man früher Herzensläuterung genannt hat. Ja? Das ist ja fast schon ein altmodisches Wort, das kann man schon gar nicht mehr aussprechen, ohne dass man da belächelt wird. Und selbst ich empfinde das als ein altmodisches Wort. Ja? Aber das ist, was ich in der Sache heute vermisse. Es gibt, was den eigenen Charakter angeht, was den eigenen inneren Haushalt angeht, eben was das Citta angeht, keine wirkliche Qualitätskontrolle. Oder wie man heute sagt, Qualitätsmanagement. Das gibt's einfach nicht. Kennt ihr in eurem Umfeld, das jetzt nicht gerade buddhistisch geprägt ist, kennt ihr da Leute oder viele Leute, die sich zu einer wichtigen Aufgabe das gemacht haben, ihren Charakter zu verändern? Die sagen, ich muss mich verändern, aus mir muss ein anderer Mensch werden. Also ich müsste da lange suchen, um solche Leute zu finden. Und das ist damals, muss ich sagen, eher noch eine Selbstverständlichkeit gewesen, aber trotzdem notwendig, dass man die richtigen Prioritäten auch setzt. Ja. Dass wir uns da nicht missverstehen. Der Buddha plädiert ja nicht, dass man den Körper jetzt missachtet oder dass man den einfach links liegen lässt. Wenn man seine Belehrungen betrachtet, dann findet man immer wieder, dass er sagt, wenn ihr krank seid, müsst ihr zum Arzt gehen. Ihr müsst euch fit halten, ihr müsst euch gesund halten, ihr müsst das Richtige essen, ihr müsst euch die Zähne putzen, dass die nicht ausfallen. Ja? Nur der Unterschied ist, dass hier der Körper nie im Sinne von Selbstzweck, von Identifikationsobjekt betrachtet wird, sondern immer als ein Instrument. Ein Instrument muss man selbstverständlich pflegen, auch ein Hammer oder eine Säge muss man pflegen, damit man die einigermaßen einsetzen kann. Und so ist es mit unserem Körper auch, wenn der krank ist, wenn der schwach ist, dann ist nicht nur der Alltag schwieriger, sondern dann sind auch die Voraussetzungen für eine Dhamma-Praxis entsprechend schlecht. Also nochmal zurückzukommen auf den wesentlichen Punkt. Das Hauptarbeitsgebiet der spirituellen Praxis ist das Citta, ist also der psychische Haushalt, sprich die Ansammlung von Eigenschaften, von Kräften und Fähigkeiten, von denen wir sagen würden, das macht unsere Person aus. Warum? Weil das Citta letztlich die Fabrikationsstätte unseres Erlebens ist. Von da aus rührt ja das, was wir Ich und Welt nennen. Aus dem Citta heraus wird quasi diese Welt- und Ich-Erfahrung produziert. Das ist der Angelpunkt, sagt die Fabrikationsstätte, aus dem alles hervorgeht. Und wenn man die Bedeutung erst richtig einschätzen will, dann muss man mal zurückgucken und muss sagen, dass das seit anfanglosen Zeiten immer wieder passiert ist. Und auch heute, jetzt hier, gestern, morgen, ist das, was wir unser Chitta, unser Herz nennen, das Entscheidende, was unser Leben regiert. Warum? Weil aus unserem inneren Haushalt unsere Handlungen hervorgehen und aus unseren Handlungen unser Erleben hervorgeht. Sprich, das Chitta ist maßgebend dafür, wie unser Karma verläuft. Und da gibt es eine schöne, kurze Sentenz des Erwachten, wo er das auf den Punkt bringt, was die jetzige Situation angeht, unser jetziges Leben angeht, wo er sagt, eine Episode des Herzens ist dieser Sterbliche. Nochmal, eine Episode des Herzens ist dieser Sterbliche. Wir empfinden dieses Leben als relativ lang, unser Leben war ja schon eine ganze Zeit lang, ja, und als relativ wichtig und überhaupt das, was uns angeht. Aber aus einer tieferen Dhamma-Perspektive wird das, schrumpft das zu einer Episode, weil das Chitta schon oft und oft und oft Leiber und Körper angelegt hat, immer wieder verschlissen hat und dann neue Leiber angelegt hat. Und das ist auch, glaube ich, Anatta Pindika, das ist ja Nakula Pitta, das ist dem klar geworden. Ne? Er sagt, ich bin jetzt alt, das weiß ich, aber wie oft war ich schon alt und wie oft werde ich wieder alt sein, geboren werden, altern und sterben. Also sag mir mal, wie ich aus dieser Nummer rauskomme. Also wie kann ich das Herz so umgestalten, dass künftig die Erscheinungen anderer besser werden und vielleicht auf lange Sicht auch die Erscheinungen mal langsam auslaufen. Und der Buddha gibt ihm eine Antwort. Hat es ihm ja schon gegeben. So, Nakula Pitta, der Hausvater, durch die Rede des Erhabenen erfreut und befriedigt, erhob sich von seinem Sitz, begrüßte den Erhabenen ehrerbietig, zog die Rechtsumwandlung und begab sich zum ehrwürdigen Sariputta. Bei ihm angelangt, begrüßte er ihn ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. Also wir haben ja mitgekriegt, dass die Ermahnung des Erwachten eigentlich sehr kurz war. Er hat im Kern nur gesagt, also wenn du da mit deinem Körper Probleme hast, vergiss bitte nicht die inneren Qualitäten. Auf dies kommt es an. Er gibt also im Grunde nichts anderes als ein Stichwort für eine Übungsrichtung und ein Übungsfeld. Und im Moment hat offensichtlich dem Zuhörer das gereicht. Er hat ihm einen sozusagen Impuls gegeben. Er war erfreut und angetan von dem, was er gehört hat. Aber dann ist ihm wohl offensichtlich aufgegangen, hoppla, weiß ich denn eigentlich, was ich machen soll? Ja? Ist mir denn jetzt klar, was der Unterschied ist zwischen einem Körper, der sich ist, und einem Geist, einem Herzen, das eben nicht sich ist. Also rennt er los, geht schnurstracks zu Sariputta, der ja in der Hierarchie sozusagen der Nächste ist und denkt wohl, der kann mir das sicher erklären. Und der ehrwürdige Sariputta sprach zum Hausvater Nakula Pitta also. Heiter sind deine Gesichtszüge, rein und lauter ist die Farbe deines Antlitzes. War es dir nicht heute vergönnt, dem Mund des Erhabenen ein Lebenszeichen zu hören? Wie sollte es anders sein, Herr? Eben bin ich vom Erhabenen mit dem Ambrosia eines Lehrgesprächs erquickt worden. Also Sariputta ist ja ein Menschenkenner. Als er den Jungen gesehen hat, hat er sofort an seinem Gesicht, an seiner Ausstrahlung gesehen, der ist gut drauf, der hat irgendwo einen schönen, guten Impuls gekriegt, der hat irgendwas erfahren, was ihn in diese innere Stimmung gebracht hat. Und tatsächlich ist es ja so, das merken wir ja auch, wenn unser Gemüt einigermaßen erhoben ist, ausgeglichen, erfreut ist, dann drückt sich das auch in unserer Miene aus, auch wenn das kein jetzt besonderer innerer Zustand war. Und Sariputta vermutet den Grund dafür, ne? Du hast doch bestimmt mit dem Buddha gesprochen. Dann sagt der Nakula Pita, ja, sieht man mir an, gell? Ich bin mit dem Ambrosia eines Lehrgesprächs erquickt worden. Ja? Wo Ambrosia, ein schönes Wort eigentlich, gell? Wo Ambrosia steht, da heißt es in Pali Amata. Nicht? Das hat eine Doppelbedeutung. Einmal Ambrosia, also dieser Göttertrank da, aber zum anderen auch schlicht und einfach Todlosigkeit. Ja? Und in der griechischen Mythologie ist das im Grunde dasselbe, weil ambrosisch heißt todlos. Und da ist beides zusammen, das, was er als Erquickung erlebt hat, ist im Grunde der Vorblick auf eine Entwicklung zur Todlosigkeit hin. Also eine Entwicklung, die sich nicht nur mit der Situation im Moment beschäftigt, sondern die auf das Ganze zielt. Doch hast du nicht daran gedacht, Hausvater, den Erhabenen zu befragen? Inwiefern ist denn siechter Körper und siechter Geist? Und inwiefern wohl ist der Körper sich nicht, aber der Geist? Stimmt, ja. Von weit her würden wir kommen, um beim ehrwürdigen Sariputta den Sinn dieser Lehrrede zu erfahren. Gut wäre es, wahrlich, wenn eben dem erhabenen Sariputta der Sinn jener Lehre aufleuchten möchte. So höre denn zu, ich will dir das erklären. Also hier haben wir ein kurzes Intermezzo zwischen den beiden Belehrungen, weil ich habe das schon gesagt, bewegten Herzens Nakula Pita ganz vergessen hat, sich nach dem Eigentlichen zu erkundigen, aber jetzt, das wird korrigiert oder nachgeholt. Der ehrwürdige Sariputta sprach also: Wie nun, Hausvater, ist der Körper sich und auch der Geist sich? Es ist da, Hausvater, ein unerfahrener Mensch, ein Weltmensch, die Edlen nicht kennend, der Lehre der Edlen unkundig, in der Lehre der Edlen ungeschult. Die Guten nicht kennend, der Lehre der Guten unkundig, in der Lehre der Guten ungeschult. Der betrachtet die Körperlichkeit als das Selbst oder das Selbst als Körperlichkeit besitzend oder die Körperlichkeit als im Selbst oder das Selbst in der Körperlichkeit. Ich bin die Körperlichkeit, mein ist die Körperlichkeit. In solch vorgefasster Meinung verharrt er. Also das ist die zentrale Botschaft. Und die zentrale Botschaft lautet zunächst, es gibt da die zwei Krankheiten. Die eine braucht man gar nicht zu erklären. Der eigene Body sagt einem schon, was man alles so mit sich rumträgt. Aber die zweite Krankheit ist eben die, die die Psyche betrifft. Und das ist die illusionäre Ich-Auffassung. Der illusionäre Glaube, da wäre ein Selbst, da wäre ein Ich. Die eigentliche Krankheit, unter der wir alle leiden, ist die eine solche, dass eine Aufspaltung von einer früheren Einheit erfolgt ist, die wir aber heute gar nicht mehr als solche kennen. Nämlich die Aufspaltung des Erlebens in zwei Pole. Der eine Pol, da sagen wir Ich dazu, bei dem anderen Pol sagen wir Welt dazu. Unser Erleben ist aufgespalten in Subjekt, Objekt. Etwas, das wünscht, jemand, der wünscht, und etwas, das gewünscht wird. Also das innere Subjektiv, das Objektiv. Etwas, was begehrt wird und jemand, der begehrt. Jemand, der Befriedigung sucht und etwas, was Befriedigung bringen soll. Also eine grundlegende Dualität, eine Zweiheit in unserer Existenz, die wir als so normal empfinden, dass wir sie gar nicht wahrnehmen, dass wir gar keine Gedanken uns darüber machen, Der Buddha, aber in diesem Falle Sariputta, sagt, das ist die eigentliche existenzielle Grundkrankheit, diese Spaltung einer ursprünglichen Einheit des Herzens. Da, wo Vielfalt ist, da, wo Buntheit ist, da, wo Differenzierung ist, da ist die Krankheit, auch wenn man es nicht merkt. Da, wo Bewegung ist, da, wo Dynamik ist, da ist die Krankheit, auch wenn man es nicht merkt, wo eigentlich Einheit sein sollte und eigentlich Frieden sein sollte. Und Sariputta, das habt ihr gemerkt, ist ja ein Systematiker, nicht? Er sagt nicht nur, Leute oder Nakula Pitta, das Hauptidentifikationsobjekt ist der Körper. Das ist die Hauptform, wie man sich identifizieren kann. Wir haben es ja gehört, das bin ich oder das ist mein Körper. Sondern Sariputta als auch Denker und als Systematiker beschreibt dann sofort die vier grundsätzlichen Möglichkeiten, wie man sich mit dem Körper identifizieren kann. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Körperlichkeit als das Selbst ist die eine Variante und ist die unmittelbare, direkte Identifikation. Man guckt an sich runter und sagt, das bin ich. Zweite Variante, das Selbst als Körperlichkeit besitzend. Ja, man fühlt, da ist ein Ich, fühlt man ja, spürt man ja, den Eindruck hat man ja. Und dieses Ich hat einen Körper und diesen Körper benutzt man. Das machen wir auch. Hier bin ich und ich nehme den Körper, um zu reden, zu greifen, irgendwas zu machen. Die Körperlichkeit als im Selbst. Da hat man das Empfinden, Körperlichkeit ist was Größeres. Nein, sorry, habe ich falsch gesagt. Das Ich ist etwas Umfassendes, was Großes. Und der Körper ist ein Teil davon. Gehört irgendwie mit dazu. Und das Letzte, das Selbst als in der Körperlichkeit. Auch eine Variante, die wir vielleicht eher aus dem Christlichen kennen. Nicht? Da ist unser Körper, den kann man identifizieren. Aber ganz tief da innen drin irgendwo sitzt das Ich. Ich habe es noch nie gefunden, aber das muss irgendwo ganz klein oder ganz fein oder ganz subtil drin sein. Doch, das sind die vier Varianten, wie man den Hauptfehler begehen kann, sich mit dem eigenen Körper zu identifizieren. Und jetzt nochmal ein kleiner Blick auf den letzten Satz. Ich behaupte ja immer, in diesen Lehrreden ist jedes Wort von Bedeutung. Da steht nichts drin, was nicht wert ist, dass man hinguckt. Und das ist auch hier der Fall. Der letzte Satz war, in solch einer vorgefassten Meinung verharrt er. Also Ich-Identifikation, sagt hier der Übersetzung, der Übersetzer, in solch vorgefasster Meinung verharrt er. Was ist Meinung? Meinung ist eine Ansicht des Geistes, eine Idee, eine Vorstellung, wie die Dinge sind. Und in unserem Zusammenhang ist es die Ich-Idee, Vorstellung. Konzept, was ein Ich ist. Ihr habt das alle schon gehört unter dem Namen Sakkaya Ditti. Und die Welt ist voll von Theorien darüber, was denn ein Ich ist. Und da ist der erste Knackpunkt. Freiheit ist nicht möglich, ohne dass man diese illusionäre, falsche Ich-Idee knackt, die Theorie als falsch erkennt. Das heißt, hier den Anfang setzt, um eine tiefere Entwicklung zu vollziehen. Und das ist schon schwer genug. Und da steht Nyanaponika in der Tradition seiner eigenen Übersetzung, weil er Citta mit Geist übersetzt. Aber das Problem liegt noch ein bisschen tiefer, weil es eben nicht nur darum geht, dass unser Kopf uns falsche Vorstellungen liefert von einem Ich und sagt, da bist du doch, guck dich doch an, sondern dass diese Frage Ich nicht nur eine Frage des Intellekts ist, sondern, wie wir gehört haben, auch eine Frage des Herzens ist. Denn man kann relativ leicht erkennen, Ich-Idee ist eine irrige Idee, aber trotzdem liefert das Herz immer noch die unmittelbare Empfindung Hier bin ich doch. Wir können jetzt hier den Test machen. Wenn wir gute Buddhisten sind, dann sagen wir ja, Anatta heißt Ichlosigkeit aller Erscheinungen. Und dann gucken wir uns an und denken, ja, aber hier sitze ich doch. Und das sind doch die anderen. Und ich empfinde doch ein eigenes Ich. Ja. Heißt auf Deutsch, dass das Thema der Ich-Illusion auf zwei Ebenen angegangen werden muss. Ja? Nicht nur auf der intellektuellen Ebene, ich sehe ein, dass die Dinge anders sind, als sie scheinen. Das ist das Aufheben der falschen Anschauung, Sakkaya Ditti. Erste Verstrickung für den, der sich da auskennt. Sondern es geht um die tiefere Bereinigung der Herzenssituation, um das, was ich vorhin diese falsche Ich-Welt-Spaltung genannt habe. Und das ist ein größerer Brocken, der übrigens nicht so en passant erledigt werden kann, weil gerade Asmi Mano, das ist die achte der 10 Verstrickungen, bis fast zur Heiligkeit noch auftaucht. Also dass wir uns da jetzt keine Sorgen machen, wenn wir jetzt das Empfinden haben, ich bin doch jetzt schon seit 10 Jahren, 15 Jahren auf dem Weg, aber immer noch das Empfinden, hier ist ein Ich. Das ist so tief in diesem Chitta verankert, das wird immer wieder neu produziert und es dauert lang, bis man das ganz raus hat. Das ist die Problematik. Ich-Konzepte, Ich-Spaltung, Ich-Weltspaltung aus dem Herzen heraus. So, und warum das die Dramatik ist, von der ich rede, erfahren wir jetzt. Ihm, der in solcher vorgefassten Meinung verharrt, ich bin die Körperlichkeit, mein ist die Körperlichkeit, wandelt sich nun, verändert sich die Körperlichkeit. Durch Wandel und Veränderung dieser Körperlichkeit entstehen Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Nakula Pitta gerade passiert. Nicht, dass er Verzweiflung hat, aber dass er merkt, dieser Körper, auf den ich mich immer verlassen konnte, der will nicht mehr so, wie ich will. Der hat sein eigenes Leben, der fängt an zu zerbröseln. Also wir merken jetzt die dramatische Folge, die dadurch entsteht, dass diese unheilsame, unheilige Spaltung Ich-Welt entstanden ist. Und zwar aus zwei Gesichtspunkte. Auf der einen Seite ist diese Trennung Ich-Welt, dieses Spannungsverhältnis immer von Übel. Weil ich will was und dort ist das Objekt meines Wunsches. Das heißt, es ist eine Trennung, dass ich will in Kontakt sein mit dem, was es erleben will. Da ist der Drangpol und da ist das Objekt, das Erfüllung bringen soll. Da ist der Wunsch, dort ist das Gewünschte. Und da ist man immer in einer Zwangssituation, weil die beiden Dinge nicht richtig zusammenpassen. Und das Zweite macht es noch deutlicher, dass nicht nur die Trennung ist von dem, was man sich wünscht, sondern dass die beiden Komponenten Ich und Welt auch nicht recht zusammenpassen. Entweder hat man was vor, man wünscht sich was, aber kriegt es gar nicht oder nur unvollkommen. Oder wenn man es mal hat, schwindet es wieder dahin. Das heißt, das ist die tiefste Form dieser Schwierigkeit in der Zweiheit, dass die Dinge, wenn sie schon mal zusammengekommen sind, sie doch irgendwann mal wieder auseinanderfallen. Und wenn man das auf eine summarische, abstraktere Ebene heben will, ist das die Grunddefinition von Dukkha. Einmal, dass man das Erwünschte nicht erhält oder nur ein Abklatsch davon, man unbefriedigt, unerfüllt bleibt. Oder wenn Erfüllung mal eingetreten ist, aus karmisch guten Gründen heraus, dann diese angenehme Situation aber auch nicht bleibt, weil durch das Gesetz der Wandelbarkeit und der Vergänglichkeit alles wieder dahin rieselt. Und das ist der tiefste Grund, warum der Buddha, jetzt komme ich auf ihn nochmal zurück, formuliert hat, daher sollst du dich, Hausvater, darin üben, mag auch der Körper sich sein, das Herz soll mir nicht sich sein, weil das der Kern ist, wo man das Problem lösen kann. Nicht in der Vielfalt der Erscheinungen, da ist es schon zu spät. Sondern da, wo diese Erscheinung, da, wo diese Spaltung Ich-Welt auftaucht und damit das ganze Dukkha-Problem, das Leidensproblem auftaucht, da muss diese Problematik gelöst werden. So, jetzt bin ich gespannt. Ihr hört ja alle aufmerksam zu. Ich sehe das ja, ihr seid geradezu gebannt auf das, was der Buddha sagt, ob euch eine kleine sprachliche Unterschiedlichkeit aufgefallen ist in der Art und Weise, wie der Buddha sich geäußert hat und wie Sariputta sich geäußert hat. Ich würde fast wetten, dass ihr es nicht gemerkt habt, weil es auch ganz diffizil ist. Der Buddha sagt, mag auch der Körper sich sein. Erinnert euch? Und Sariputta sagt im Zusammenhang mit der falschen Identifikation, ich bin die Körperlichkeit. Klingt fast identisch. Also wenn man nicht wirklich draufkommt, denkt man, ja gut, einer spricht so, der andere so. Aber im Pali stehen tatsächlich unterschiedliche Worte. Einmal Kaya, Körper, ist ihr individueller, anschaulicher, konkreter. Und Sariputta sagt er denn Rupa, Form, gestaltetes, materielles. Das heißt, unter der Hand, ohne dass er das jetzt groß benennt, unter der Hand weitet er den Blick aus. Es geht ihm jetzt nicht nur um die Identifikation dieses Körpers, sondern um die Identifikation überhaupt mit etwas Geformtem, Gestaltetem, Gemachten, sprich materiell. Es gibt ja Leute, die identifizieren sich mit ihrem Auto. Das sind die eigentlich. Das wäre da so ein Fall, wo Sariputta sagt, ja auch mit deinem Auto darfst du dich nicht identifizieren oder mit deinem Haus oder was auch immer. So, jetzt muss ich mir erstmal Luft holen, weil, ich sage ja, Sariputta ist ein Systematiker, der von einem kleinen Anknüpfungspunkt aus die ganze Welt sozusagen aufrollt. Da geht es jetzt entsprechend weiter. Also nicht nur die Körperlichkeit ist eine falsche Identifikationssache, sondern es geht darum, auch das noch zu transzendieren. Er betrachtet das Gefühl, die Wahrnehmung, die Aktivitäten, das Bewusstsein als das Selbst oder Bewusstsein besitzend oder das Bewusstsein als im Selbst oder das Selbst als im Bewusstsein. Ich bin das Bewusstsein, mein ist das Bewusstsein. In solch vorgefasster Meinung verharrt er. Also das ist typisch, ja, dass der Buddha bzw. hier Sariputta einen Punkt nennt, sagt, guck da drauf, betrachte das anders. Und wenn du gemerkt hast, hier ist eine Weichenstellung, bleib da nicht stehen, sondern weite deinen Horizont, weite deinen Blick auf das Universelle. Heißt auf Deutsch, es geht nicht nur darum, die Identifikation mit dem Körper zu überwinden oder die Identifikation mit dem Materiellen zu überwinden, sondern alles zu transzendieren, was in dieser Erscheinungswelt auftaucht. Gefühl, Wahrnehmung, Aktivitäten, das Wollen und die ganze Dynamik darin. Jetzt fragt man sich, ja, warum ist das notwendig? Das Hauptidentifikationsobjekt ist der Körper. Warum sagt er denn nicht, lass den los und es ist alles gut? Ja, weil das in der Tat nicht ausreicht. Wenn man sich die Menschen anguckt, wird man feststellen, dass sie sich durchaus mit unterschiedlichen Dingen identifizieren. Es gibt ja viele Menschen, die von sich aus sagen, dieser Körper, naja gut, das bin ich nur wirklich nicht. Aber dann identifizieren sie sich mit ihrem Gefühl. Die Menschen definieren sich über das, was sie empfinden, was in ihnen auftaucht und wieder verschwindet. Das sind sie. Und andere identifizieren sich mit ihrer Wahrnehmung. beispielsweise mit ihrem Wissen. Sie sind stolz darauf, wenn sie viel gelernt haben, viel Ahnung haben, viel Erfahrung gemacht haben, nicht viel studiert haben, all das sozusagen im Geist an Wahrnehmung gespeichert haben, was die Welt so bietet. Die interessiert nicht, wie sie aussehen oder was sie fühlen, sondern was sie denken, was sie wissen. Und andere Menschen, das kann man sich auch gut vorstellen, das sind die Macher, das sind die Tatmenschen. Die wollen der Nachwelt was überliefern, die wollen was hinstellen, die wollen was organisieren, die wollen was machen, die wollen was aufbauen, die wollen irgendwas in die Welt hineinsetzen, was nie vergeht. Die identifizieren sich mit ihren eigenen Aktivitäten. Und ein paar wenige vielleicht, die identifizieren sich auch mit den eigenen Gewohnheiten. Gewohnheiten dürfen sich nicht ändern, das haben wir immer schon so gemacht, da muss das auch so bleiben. Die Kaffeetasse steht schon immer links vom Messer und nicht rechts vom Messer und das wäre ärgerlich, wenn man das anders macht. Die identifizieren sich unter Umständen sogar mit ihren eigenen Macken und ihren eigenen Neurosen. Ja. Deshalb ist das von Sariputta so deutlich gemacht, dass dieser falsche Ansatz, sich mit etwas zu identifizieren, alle Erscheinungen dieser Existenz betrifft, sagt man denn, abstrakt gesprochen, alle fünf Daseinsfaktoren berührt. Eben nicht nur Rupa, sondern nicht nur Form, sondern auch Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität und die Gewohnheit. Weil es da nämlich bei den anderen genauso ist, wer in dieser Meinung verharrt, ja, ich bin das Bewusstsein, ich bin das Gefühl oder was auch immer, der stellt ja auch fest, dass sich die Dinge wandeln. Im Moment geht es mir wunderbar, ja, in 2 Minuten bin ich nicht mehr himmelhoch jauchzend, sondern so tode betrübt, selbe Problem wie mit diesem Körper. Auch die Gefühle werden irgendwann kränklich altern und sterben und die eigenen Aktivitäten wird man auch sehen, die bleiben nicht bis ans Lebensende ähnlich. Immer man sich mit irgendetwas identifiziert, egal was, gibt es am Ende Ärger und Probleme, weil dieses etwas verschwindet, man es nicht halten kann und irgendwann vor leeren Händen oder Augen oder was auch immer steht. So, den Rest der Lehrrede werde ich jetzt ein bisschen straffen und kürzen. Ihr kennt ja, wie die Texte oft aufgebaut sind, dass sich das oft so spiegelbildlich wiederholt. Wir haben den Aufbau der ersten Hälfte jetzt gehört, wo der Körper sich ist und der Geist, das Herz. Und dasselbe wird jetzt in umgekehrter Art und Weise nochmal dargestellt, wo nun die positive Seite herausgekehrt wird. Das mache ich aber entsprechend kurz. Wie nun, Hausvater, ist wohl der Körper sich, nicht aber der Geist. Es ist dann ein erfahrener Jünger, die Lehre der Edlen kennend und so weiter und so fort. Und der betrachtet nicht die Körperlichkeit als das Selbst oder das Selbst als in der Körperlichkeit und so weiter. Und wenn dem sich etwas wandelt, Aktivitäten etwas wandelt, dann stehen in ihm oder entstehen in ihm durch Wandel und Veränderung dieser Körperlichkeit Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung nicht. Also da ist angedeutet, wenn die Problematik an der Wurzel gelöst ist, und das ist ja die Spaltung Ich-Welt und damit die Identifikation mit einem Teil davon, wenn diese Grundproblematik gelöst ist, dann ist auch alles, was an Folgeproblematik da ist, nämlich das konkrete Erfahren von Dukkha, mit aufgehoben. Und die Hauptschwierigkeit ist eben das Aufräumen mit falschen Ich-Vorstellungen, mit dem Ich-Wahn, mit den Ich-Konzepten und den inneren Frieden, den Herzenstendenzen und Neigungen, die ja dieses Ich und diese Weltphänomene erst hervorrufen. Da sagt mir im Kern, ja, nicht ich bin krank. Wir sagen ja immer, ich bin krank oder ich war krank. Keiner oder kaum einer von uns würde sagen, ach du, letzte Woche war mein Körper krank. Den habe ich ins Bett gelegt, ja. Und den habe ich zum Arzt gebracht. Sollen wir sagen, ich war krank, ich war beim Arzt und jetzt bin ich wieder gesund. Selbst wenn wir wissen, das ist eine illusionäre, falsche Ausdrucksweise und Sichtweise, ist die Automatik unserer Wahrnehmung so programmiert von langen Jahren her, dass wir automatisch das sagen. Oder wenn wir gefragt werden, wie alt bist du? Dann sagen wir nicht, ich bin anfanglos. Ja, ich existiere schon immer. Dann sagen wir 43, 57, 68, weil wir die Existenz unseres Körpers, das Erscheinen dieses Körpers, als den Beginn unseres Ich betrachten. Und wenn wir dann gefragt werden, ja, aber Anatta-Lehre und so weiter, ja, 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 das stimmt, aber ich bin 68 Jahre alt. Da seht ihr so ein bisschen die Problematik konkret, dass der Geist manches richtig einordnen kann, aber das, was wir Chitta nennen, das macht ohnehin noch eine ganze Zeit sein Ding. So, jetzt kommen wir zum letzten Satz. So sprach der ehrwürdige Sariputta. Entzückten Herzens freute sich der Hausvater Nakulapita über das Wort des ehrwürdigen Sariputta. Eine kleine Anmerkung. Anathapindika, warum sage ich das immer? Ist doch Nakul. Ja, ich sage das deshalb, weil Anathapindika auch permanent krank war. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Er ist auch x-mal zu dem Buddha gerannt, ja, und hat gesagt, ach, heute geht's mir nicht gut. Und er hatte mehr so psychosomatische Schwierigkeiten, konnte da immer gerenkt werden. Das habe ich so assoziiert. Also selbe Problematik. So, also ich gucke auf mein Konzept und da steht Nakulapita, steht hier. Hat er jetzt eine sehr tiefe Belehrung bekommen, nämlich er hat gelernt, etwas über die Ichlosigkeit aller Daseinsfaktoren. Und damit zugleich etwas über die Heillosigkeit seiner ganzen Existenz. Aber was bemerkenswert ist, ist ja die Reaktion. Er kriegt jetzt keinen Schrecken. Oje, mein Ich ist mir verloren gegangen. Als ich gekommen bin, habe ich noch eins gehabt und habe geglaubt, dass ich eins habe. Und das ist mir jetzt zertrümmert. Sondern er freut sich über den Gedanken. Klammeranmerkung. Jnanaponika übersetzt seltsamerweise entzückten Herzens, obwohl da gerade im Pali steht Atta Manu, also etwas, was im Geist, er freut sich im Geist über diese Erkenntnis. Und das bedeutet ja, dass das für ihn jetzt nichts Neues ist, nichts Erschreckendes, wo er sagt, um Himmels Willen, da werde ich ja vernichtet, sondern ein Gedanke, der ihn erfreut. Das muss man mal sich klar machen, wie weit jemand seine Entwicklung schon gebracht haben muss, dass er keine Angst hat, sein Ich zu verlieren, sondern im Grunde bei so einer Aussage wieder merkt, ach, ist ja nicht schlimm, ist ja prima, dass es so ist, weil das gerade die Lösung des Problems ist. Und das wird zweimal gesagt, es wird dann auch nochmal gesagt, dass er Abhinandi, in der Übersetzung freut sich über das Gehörte. Und da ist sprachlich interessant, dass Abhinandati zwei Bedeutungen hat. Einmal das geistig Billigen, sagen, ja, das ist richtig so, das erkenne ich an, aber gleichzeitig auch eine emotionale Anerkennung der Sache, dass man sich damit identifiziert und nicht trotz besseren Wissens eine innere Reserve hat, eine innere Abwehr hat. Ich sage das nur zum Schluss deshalb, weil das ein sehr gutes Indiz dafür ist, dass auch Nakulapita ein Stromeingetretener ist. Nicht? Denn ein Stromeingetretener hat intellektuell akzeptiert, es gibt kein Ich im eigentlichen Sinn. Das ist das Minimum. Aber hier ist es so weit schon, dass er auch emotional sich mit den Dingen so vertraut gemacht hat, dass das keine innere Abwehr hervorruft. So, und jetzt hätte ich noch eine zweite Lehrrede. Aber die gebe ich euch schriftlich. damit wir jetzt mit dem Schluss machen. Weil Anatta Pindiko, nein, ihr wisst schon, ja, wer da gemeint ist. Das ist mein Test, ob ihr noch aufmerksam seid. Ja? Das ist mein Test. Der geht nochmal hin zu dem Erwachten und fragt ihn, sag mal, wie ist denn das? Manche Leute, die du belehrst, die erreichen Nirvana und andere nicht. Warum ist denn das so? Und der Buddha gibt eine Antwort und die Antwort kriegt ihr schriftlich. So, danke euch.